Morgen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Im Januar 1850 wollte der 15-jährige Charles Burchan an einem Sonntagmorgen in die Kirche gehen. Gezwungen durch einen Schneesturm musste er auf dem Weg jedoch in eine Seitengasse flüchten, wo er eine kleine Methodistengemeinde fand. Dort ging er hinein und setzte sich, hörte dem Gottesdienst gespannt zu. Die Predigt schien direkt an ihn gerichtet zu sein. Nach 10 Minuten allerdings sprach der Prediger Charles direkt an. Junger Mann, du siehst unglücklich aus. Du wirst für immer unglücklich bleiben, wenn du nicht tust, was ich dir jetzt sage. Junger Mann, sieh auf Jesus Christus. Du musst nichts weiter tun, als auf ihn zu sehen, und du wirst leben. Durch diese Worte erkannte Charles Jesus Christus und bekehrte sich direkt dort in den Gottesdienst. Du musst nichts weiter tun, als auf ihn zu sehen, und du wirst leben. Aber was heißt es zu leben? Was heißt es, ein Leben für Gott zu führen? Was heißt es, ein Leben für Gott zu leben? Die Antwort auf diese Frage finden wir in 1. Petrus 4, Vers 7 bis 10. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dieser Abschnitt enthält 3 wichtige Punkte, die für ein Leben für Gott wichtig sind und die ein Christ befolgen sollte. Auf diese 3 Punkte möchte ich näher eingehen. Aber bevor Petrus darauf eingeht, damit anfängt, macht die Empfänger des Briefes darauf aufmerksam, dass das Ende nahe sei. Gemeint ist hier zweifellos die Entrückung, also wenn Jesus wieder auf diese Welt kommt. Mit dieser Aussage wollte den Christen damals deutlich machen, dass keine Zeit mehr bleibt, das alte gottlose Leben weiterzuführen. Dass man direkt damit anfangen sollte, Gott zu dienen. Dass man ein Gott wohlgefälliges Leben führen sollte. Damit leitet Petrus die folgenden Verse ein, in denen er erläutert, wie man glauben, handeln und dienen soll. Im zweiten Teil von Vers 7 schreibt Petrus: So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonnen und nüchtern sind jetzt keine Worte, die man im Alltag häufig benutzt. Mit nüchtern verbindet man vielleicht den Zustand, wenn man kein Alkohol getrunken hat. Allerdings ist das hiermit nicht gemeint. Petrus will hier vielmehr ausdrücken, dass wir aufmerksam und wachsam sein sollen, dass wir uns mit klarem Verstand auf Gott konzentrieren sollen. Mit denselben Worten, welches im Griechischen für besonnen verwendet wird, beschreibt Markus in Kapitel 5 seines Evangeliums auch einen Mann, der von Dämonen besessen war. Besonnen wird ein Mann beschrieben, nachdem Jesus die Dämonen aus ihm ausgetrieben hat. Zuvor war der Mann unkontrolliert, unmoralisch, er stand unter fremdem Einfluss. Aber danach war er ruhig und vernünftig, bei klarem Verstand, da war er besonnen. Wir sollen auch geistlich aufmerksam sein, damit wir erkennen können, was von Gott kommt und was nicht. Wir sollen die biblischen Lehren sachlich und ohne Ausschmückung verstehen. Also wir sollen nüchtern sein. Petrus will uns also sagen, dass wir uns nicht von anderen Dingen verleiten lassen sollen, dass wir selbst die Kontrolle über unsere Gedanken haben sollen und dass wir uns nicht von Gott ablenken lassen sollen. Für die Christen damals war das ein sehr wichtiger Punkt, da sie viel unter Verfolgung zu leiden hatten. Da konnte man schon mal schnell den Blick auf Gott verlieren und sich schnell ablenken lassen. Aber auch heute ist das nicht weniger wichtig. Vor allem heutzutage gibt es bei uns vieles, was versucht, uns von Gott abzulenken. Sei es der Job, sei es die Schule, Freunde oder Bekannte, Krankheit oder Verluste. Alles Dinge, die uns von Gott ablenken können. Daher ermahnt uns Petrus, dass wir trotz aller Ablenkungen Gott nicht aus den Augen verlieren sollen. Dass wir ihn trotzdem anbeten können, damit wir persönlich ein gutes, ihm zugewandtes Leben führen können. Allerdings sind wir jetzt auch nicht alleine auf dieser Welt. Wenn wir unsere Beziehung mit Gott ausgebaut haben, sollten wir das nicht verstecken, sondern unsere Mitmenschen daran teilhaben lassen. In Versen 8 und 9 schreibt Petrus: Vor allen Dingen aber habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Wir sollen uns gegenseitig lieben. Und zwar nicht einfach irgendwie so nebenbei, sondern vor allen Dingen. Die Liebe soll das Wichtigste sein, was wir anderen Menschen geben können. Das hat Jesus auch schon in Matthäus 22, Vers 37 fortfolgende gesagt. Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Nächstenliebe, also die Liebe zu unseren Mitmenschen, ist das wichtigste Gut, welches wir besitzen. Es soll eine beständige Liebe sein. Andere Übersetzungen reden hier von einer innigen Liebe. Das Wort, welches im Griechischen für beständig und innig verwendet wird, lässt sich auch mit Ausstrecken übersetzen. Wir sollen es mit aller Kraft versuchen, unsere Liebe zu unseren Menschen aufrechtzuerhalten. Wir sollen es wie nach einem Pokal danach ausstrecken. Versuchen, unsere geistliche Kraft dafür sammeln, unsere Mitmenschen zu lieben. Aber was bedeutet es denn jetzt überhaupt, andere Menschen zu lieben, seine Mitmenschen zu lieben? Im Griechischen gibt es drei verschiedene Wörter für die Liebe. In diesem Fall ist nicht die Liebe als Gefühl gemeint, also wie zum Beispiel eine Mutter ihr Kind liebt, sondern hier ist die göttliche Liebe gemeint. Eine Liebe, die alles für andere tut, die sich für andere aufopfert. Das beste Beispiel dafür ist unser Herr Jesus Christus selbst, der durch seine Liebe für uns in den Tod gegangen ist, um uns zu erretten. Allerdings müssen wir jetzt nicht für andere Menschen sterben, damit wir ihnen diese göttliche Liebe zeigen können. Das kann schon damit anfangen, dass wir anderen Menschen einfach helfen, ohne etwas dafür zu erwarten. Dass wir andere unterstützen, ohne eine Gegenleistung haben zu wollen. Es kommt uns aber auch leider oft genug vor, dass die besten Christen sündigen und Fehler machen. Weil im Prinzip macht das ja nichts, da uns Jesus vergeben hat, da uns Jesus all unsere Schuld vergibt. Aber wie sieht es mit uns Menschen aus? Können wir anderen einfach so vergeben? Die Antwort gibt Petrus im zweiten Teil von Vers 8, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Die göttliche Liebe, die wir untereinander haben sollen, befähigt uns dazu, unsere Mitmenschen zu lieben und unseren Mitmenschen zu vergeben. Vielmehr noch, durch diese Liebe können wir auch unseren schlimmsten Feinden vergeben, ihnen sogar Gutes tun. Wenn wir unsere Mitmenschen lieben, dann macht das nichts, wenn mal jemand einen Fehler macht oder eine Sünde begeht, denn das können wir leider eh nicht zu 100% vermeiden. Aber das beschränkt sich natürlich nicht nur auf andere Christen. Durch die Liebe können wir auch unseren Freunden und Bekannten vergeben, die keine Christen sind, die Gott vielleicht sogar verspotten. Selbst solchen können wir durch die Liebe vergeben und Gutes tun. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Das schreibt Petrus im nächsten Vers. Wir sollen gastfrei, also gastfreundlich sein zu unseren Mitmenschen. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich eben schon mal gesagt habe. Wir sollen anderen Menschen aufopfernd begegnen. Wenn jemand Hilfe braucht, sollen wir ihm oder ihr Hilfe geben, selbst wenn wir uns dadurch einschränken müssen. Und dabei sollen wir auch noch glücklich sein, also ohne Murren. Das fällt einem nicht unbedingt leicht, anderen Menschen aufopfernd zu begegnen, denn man ist nicht unbedingt glücklich, wenn man jemandem etwas gibt, wodurch man selbst einen Nachteil erhält. Zum Beispiel wäre ich nicht besonders glücklich, wenn ich jemandem Geld leihe, aber wüsste, dass ich das niemals wieder zurückbekomme, selbst wenn ich auch nicht viel Geld habe. Aber egal, was wir tun, egal, was wir anderen geben, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott das nicht unbeachtet lässt. Wenn ich meine letzten 10 Euro verleihe, dann kann ich mich freuen, weil ich etwas Gutes getan habe und damit jemanden glücklich gemacht habe. Und alles, was wir anderen Menschen in Liebe tun, wird Gott auch belohnen. Wenn ich jemandem mein letztes Geld gebe, wird Gott dafür sorgen, dass es mir trotzdem gut geht. Oder wenn ich jemandem im tiefsten Winter jemandem meine Jacke gebe, damit er nicht frieren muss, ist Gott trotzdem bei mir. Die Liebe zu anderen kann sehr viel bewegen. Und wir müssen es nur tun. Dann werden sowohl wir als auch unsere Mitmenschen glücklich dadurch. Und selbst einem Nichtchristen wird das irgendwann auffallen, unser Tun und Handeln. Und das öffnet für diesen Mitmenschen dann einen vollkommen neuen Weg, den Weg zu Gott. Aber damit können wir nicht nur anderen helfen, Gott zu erkennen, sondern wir dienen Gott auch auf direktestem Wege. Wir können Gott aber auch noch auf andere, vielfältige Weise dienen, wie wir in Vers 10 lesen können. und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Hier lesen wir, dass wir einander dienen sollen, und zwar mit Gaben, die wir bekommen haben. Dabei sind wir sozusagen Verwalter der unglaublichen Gnade Gottes. Aber was sind das für Gaben? Damit sind die Geistesgaben gemeint, die wir bekommen haben. Jeder, der sich zu Jesus Christus bekehrt, erhält vom Heiligen Geist eine Gabe. Das ist etwas, was er besonders gut kann. Es gibt ja verschiedensten Gaben in den verschiedensten Ausrichtungen. Die Bibel nennt eine Menge verschiedener Gaben, zum Beispiel Erkenntnis, Seelsorge oder Dienst. Aber das zu erläutern, würde jetzt hier viel zu weit gehen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jeder, der sich bekehrt, eine oder mehrere Gaben erhält, mit denen er der Gemeinde und somit Gott dienen kann. Manche Menschen können recht schnell sehen, was ihre Gaben sind, weil sie irgendwas besonders gut können. Andere Menschen meinen, sie hätten keine Gaben, weil sie einfach glauben, nichts besonders gut zu können. Ich wusste früher selbst nicht, was meine Gabe wohl sei. Ich habe oft überlegt, ist es dies oder jenes oder das oder vielleicht auch das. Aber ich habe nie eine Antwort darauf gefunden. Wenn du vielleicht auch in so einer Situation bist, dann bete einfach zu Gott. Bete zu Gott und bitte ihn, dass er es dir auf irgendeine Art und Weise mitteilt. Mir hat Gott dann schließlich auch irgendwann mitgeteilt, was meine Gaben sind. Es hat der Vers aber noch einen zweiten Teil. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn wir der Gemeinde und damit Gott dienen, dann sind wir damit Haushalter, also Verwalter der Gnade Gottes, die als vielfältig und verschiedenartig beschrieben wird. Wir, die Christen, sind die Empfänger der Gnade Gottes. Und wie in dem Gleichnis von den drei Dienern mit den Geldstücken, sollen wir auch die uns gegebene Gnade nicht verstecken, sondern damit arbeiten. Wir sollen sie anderen Menschen zeigen. Wir sollen den anderen Menschen die von uns Gott gegebene Gnade mitteilen. Aber bei all dem sollten wir nicht vergessen, dass es allein Gottes Gnade ist, die uns dazu befähigt. Ohne Gottes Hilfe wäre das für uns gar nicht möglich, ihm zu dienen. Ohne diese Gnade und ohne Gottes umfassende Liebe wäre Gott niemals auf diese Welt gekommen und wir hätten niemals die Möglichkeit gehabt, errettet zu werden. Das sollte uns immer bewusst bleiben. Das ist das Wichtigste, was wir uns jeden Tag aufs Neue klar machen sollten. Es ist quasi unsere Pflicht, Gott unser Leben hinzugeben. Am Anfang habe ich gefragt, was es bedeutet, ein Leben für Gott zu führen. Der Predigttext hat uns die drei Kernpunkte genannt. Glauben, in jeder Situation auf Gott vertrauen. Handeln, seinen Mitmenschen aufopfern, begegnen. Und dienen, seine Gaben für Gott einsetzen. Der Herr hat sein Leben für uns gegeben. Aber was geben wir ihm dafür zurück? Wir sollten ihm unser Leben geben.